Herzlich willkommen zur Impro Lounge, dem Talk zu allem aus der Welt der Improvisation und dem An und Pfirsich. Mein Name ist Gerald und ich bin der Geschäftsführer des An und Pfirsichs. Und in der 13. Folge der Impro Lounge unterhalte ich mich heute mit Bruno Wegmann, Kernteammitglied des An und Pfirsichs. In der heutigen Folge erfahrt ihr, was Brunos Mutter mit seinem Improbeginn zu tun hat, was Bruno zukünftigen PraktikantInnen rät
und warum der Gary auch für nur zwei Menschen Impro-Shows macht.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Impro-Lounge. Bruno, es ist Dezember 24 und ich freue mich, mit dir die 13. Folge der An und Pfirsich Impro-Lounge aufzunehmen. Du kommst aus dem Zürcher Säuliamt, wurdest aber in Brasilien geboren und lebst jetzt mit deiner Familie in Chur. Du hast nach dem KV in einem Reisebüro das Militär nach 10 Tagen wieder abgebrochen und dich daraufhin dann in Bars versteckt. Du bist studierter Ethnologe mit einer Weiterbildung zum Informationsspezialist, also Bibliothekar und ausgebildeter Klinikclown. Dein Praktikum beim An und Pfirsich hast du im Januar 23 begonnen und bist seit August 23 als Junior bei uns mit dabei. Es freut mich kundzutun, dass du per Januar 25 fix als Kernteammitglied bei uns angestellt sein wirst. Du bist Vater zweier Kinder und mit Emilia, Melanie, Sali und mir Teil unserer kleinen, aber feinen Pendlercrew. Und nun bist du wahrscheinlich mit dem Zug oder dem Auto lang angereist, aber hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Bruno.
Hoi, Gary. Danke vielmals für die Einladung.
Bruno, jetzt bevor jetzt Hörerinnen dieses Podcasts panisch werden und sagen, oh Gott, ob die Militärpolizei jetzt den Bruno direkt aus dem Studio verhaftet. Ich habe ja relativ keck erzählt, nach 10 Tagen das Militär abgebrochen und sich dann in Bars versteckt. Magst du uns da kurz Aufklärung bieten, um das Herz Zuhörer zu beruhigen?
Selbstverständlich. Nein, ich werde nicht gesucht und vor allem der Nachschub in Bars versteckt ist natürlich eine ganz korrekt in dieser Form. Ich muss sagen, ich bin nach der Lehre mit tatsächlich recht positiver Einstellung, habe ich wollen, ins Militär gehen und den Durchdiener machen. Das war damals bei mir ganz neu gewesen. Ich war der zweite Zug, oder ich bin im zweiten Zug gewesen, wo man die RS innerhalb von 10 oder 11 Monaten am Stück machen kann und dann das quasi gemacht hat. Und ich hatte damals die Einstellung gehabt, mal Militär macht man in der Schweiz, ich will es durchziehen und dann habe ich das gemacht.
Wann war denn das so ungefähr? Das so eine Jahreszeit?
1900, nein, hör auf, ich muss, 1998 habe ich die Lehre angefangen, 2001.
Okay. Da warst du wie alt?
19. Genau. Und ich bin dort angekommen. Durch das, dass es der erste oder eben der zweite Zug war, hat es nur eine Waffengattung gegeben, also einfach Füssel, also einfach Fussvolk.
Ich war nie im Militär, du musst mir nie nicht
das ist einfach gewöhnlicher Soldat. Und mir hat es so etwas von abgelöscht in den ersten Tagen. Hat aber nicht einfach nur mit dem Militär zu tun und der Drill und das Wecken in der Nacht oder was auch alles dazugehört. Es ist schon auch in dem Sinn ernsthaft, wir waren in Samoris im Wallis. Und dort ist die Kaserne ganz weit am Berg oben und vor allem im Berg innen. Und die ganze Kaserne geht wirklich tief im Berg rein und ich hatte tatsächlich wirklich auch Mühe gehabt mit Platzangst dort rein. Also ich konnte kaum schlafen, es hat mir zugesetzt, weil es ein Pilotprojekt war und eben der zweite Zug hat mir jederzeit grundlos können sagen, wir wollen aufhören und in die normale RS gehen. Und mir hat das so zugesetzt und einerseits quasi das Militär an sich abgelöscht und eben das mit der Platzangst ist dazugekommen, dass ich nach dem ersten Wochenende mich gemeldet habe und gesagt, ich will zum Arzt und habe ihm dann das geschildert mit dieser Platzangst. Und nach 11 Tagen bin ich daheim gewesen. Geplant sind 10 oder 11 Monate und ich bin wieder daheim gewesen.
Und das heisst, du bist nicht unehrenhaft entlassen
worden? Nein, das nicht. Eben, es hat geheissen, man dürfe grundlos gehen. Ich habe halt gleich einen Grund angegeben. Und dann ist es so gewesen, dass nach circa einem Monat ein Schreiben gekommen ist, offiziell, und dann darauf gestanden ist, Entscheid in Abwesenheit untauglich. Das heisst, das muss dem Arzt dort so zugesetzt haben, wie ich die Platzangst geschildert habe, dass ich auch gerade als untauglich deklariert worden bin. Ich habe dann keinen Einspruch erhoben, obwohl ich die Möglichkeit gehabt hätte. Ja. Und ich habe dann ein paar Einsätze gehabt im Zivilschutz auch noch, darunter tatsächlich auch zwei sehr sinnvolle, nämlich in der Reha-Klinik vom Kinderspital. Also ich habe Dienste geleistet und bin auch zufrieden, wie ich es gemacht habe.
Aber du hast dieselbe Menge geleistet wie jemand, der einfach so verweigert hätte oder weniger? Bei uns war das ja anders. Ich bin ja auch untauglich. Stolzer T5 hieß das bei uns. Da war es aber.
Wenn ich du untauglich warst, warst du raus. Ich kann das so wie nicht sagen. Ich bin zum Teil, weil ich auch gezügelt bin von Zürich, dann wieder zurück auf Meppenstedt, wo ich aufgewachsen bin, dann auch noch auf Chur, sehr oft einfach in der Reserve gelandet, wo man dann keine Dienststeg hat, wo man halt dann Ersatz zahlt. Aufgrund von meinem Studium habe ich nie viel müssen zahlen, weil ich einfach auch ein tiefes Einkommen hatte. Also, aber ich kann schon sagen, ich habe meinen Dienst geleistet.
Du warst 10 Tage Soldat und ein paar Mal im... wie heißt es, der Ersatz?
Zivilschutz. Genau, richtig.
Okay, cool. Ja. Wie kam es denn, dass jemand, der seine Jugend in Mettmerstetten verbracht hat, in Brasilien geboren wird?
Das ist selbstverständlich durch meine Eltern. Die braucht es halt auch, wenn man geboren wird. Meine Eltern sind beide Schweizer. Und mein Vater ist, er sagt selber, immer gestudierter Bauer. Er hat Agronomie studiert an der ETH. Und er und meine Mutter sind insgesamt knapp 9 Jahre in Brasilien gewesen. Und er hat dort verschiedene Farmen geleitet. Er hat Leitung von diesen Produktionen. Sowohl Saatgut wie auch Rinderfarmen. Und am Schluss im Amazonas-Delta auf Passionsfruchtfarmen haben sie das Konzentrat hergestellt, wo nachher der Firma Rivella in der Schweiz verkauft worden ist für so Passionsfruchtsäfte. Genau. Und wir sind dann wieder zurückgekommen als ganze Familie. Ich und meine beiden Brüder sind in Brasilien geboren. Mein mittlerer Bruder hat eine geistige Behinderung und dort in dieser Zeit war so ein bisschen die Frage gewesen, was tut ihm am besten, wo ist er am besten aufgehoben, und damals haben wir die Entscheidung gefällt, oder haben meine Eltern die Entscheidung gefällt, wir kommen in die Schweiz.
Und hast du das vermisst? Also wie alt warst du also?
Ich bin der Jüngste und ich bin 3,5-jährig gewesen. Ich habe noch so ein paar Bilder im Kopf, ein paar Gerüche im Kopf, natürlich auch die Fotos in den Alben, die mir bekannt vorkommen. Ich habe nicht so einen Bezug mehr. Mein älterer Bruder, der hat schon ein paar Wortfetzen, weil der ist doch auch noch in die Schule gegangen. Genau.
Aber du kannst kein Portugiesisch?
Nein. Aber ich höre das brasilianische Portugiesisch sehr gerne, den Klang von Brasilianisch. Liegt mir sehr nahe.
Ja. Das kann ich nachvollziehen. Ich bin ja in den USA geboren. Und ich habe eine große Zuneigung für amerikanisches Englisch auch.
Ja?
Nie dort gelebt, aber es fühlt sich ein bisschen auch wie zu Hause an.
Ja, schön.
Ja, cool. Also, in Brasilien geboren auf einer, ich stelle mir eine riesige Farm vor, also Quadratkilometerweise Land.
Gross, also vor allem dort, wo ich dann auf der Welt gewesen bin, das ist dann schon auch eben richtig gross in der Nähe von grösseren Orten gewesen. Was meine Eltern erzählen, die allererste Farm, das ist wirklich weit ab vom Schuss gewesen. Eine Stunde lang Autofahren bis zum nächsten Telefon, um nachher auf Sao Paulo telefonieren und dort am nächsten höheren Chef irgendwelche Berichte erstatten. Und meine Mutter sagt, dass das erste Jahr sehr hart war für sie, weil gerade die Farmleitungen, die hatten auch ein Dienstpersonal gehabt. Das heisst, sie hatten noch kein Kind gehabt und Dienstpersonal und einfach nichts zu tun. Und sie hat sogar angefangen zu häkeln in dieser Zeit wieder.
Bis dann, weil du dich um den Haushalt und nichts
kümmern. Sie hat sich nicht gross müssen um den Haushalt kümmern. Sie hat Hobbys gesucht und dann Kind bekommen.
Tja, du, das ist ein kurzer Einblick ins Europa des 18. Jahrhunderts, je nachdem, welchem Stand man war.
Das war in den 70er Jahren. Mitte, Ende 70er Jahre.
Genau. Cool. Ja, sehr schön. Dann danke für diesen kleinen ersten Einblick und dann würden wir mal in den biografischen Teil übergehen. Seit wann machst du Impro, Bruno?
Ich habe meinen ersten Impro-Kurs 2018 besucht. Ich weiß das noch sehr genau, insofern, weil mich das halt geprägt hat, weil das jetzt mein Beruf ist. Mhm. Ich habe dort einfach ein Hobby gesucht und ich habe gedacht...
Wie deine Mutter hattest du...
Ja, ja, nein, es ist nicht... Ja, wie meine Mutter. Ich habe gedacht, häkeln ist nichts für mich. Nein, ich habe gedacht, hey, ich will wieder mal irgendwie auf eine Bühne Theatergruppen oder so etwas. Aber bevor ich mich irgendeiner Theatergruppe anschliesse, schaue ich mal, komm, mach mal irgendeinen Kurs, gibt sicher einiges. Und dann bin ich ins Internet und Aha. Es gibt so schöne Seiten, wo ganz viele Kurse drauf sind von der ganzen Schweiz.
Theaterpädagogik.
Genau,
die gibt es nicht mehr.
Gibt es nicht mehr?
Nein, die ist abgeschaltet worden vor ein paar Wochen.
Ah, kürzlich in dem Fall, ja. Tatsächlich bin ich dort gelandet und habe gesehen, das muss unter der Woche, Dienstag oder Mittwoch muss das gewesen sein. Und gesagt, Samstag, Sonntag ist ein Theaterkurs. Impro, ja gut, ja, Improvisation ist auch Theater, ich gehe mal. Ich habe keine Ahnung von Improvisation. Und so ist es gekommen. Ich habe dann kurz darauf aber auch noch den zweiten Kurs besucht.
Das war dann hier in Zürich?
Genau, in der Töpferei. Bei An und für sich.
Und du hast ja nach einem Theaterkurs gesucht. Das klingt, als hättest du vorher schon Theater gemacht.
Ich habe sehr gerne in der Schulzeit Theater gespielt. Wir haben in der Primarschule haben wir einfach als Klasse Theaterstück aufgeführt. Da bin ich, bei einem, den ich mich erinnere, bin ich ein Soldat gewesen.
Ein brasilianischer Soldat.
Genau. Und das war auch noch ganz schön gewesen, damals, bei diesem Theaterstück sind wir gerade frisch, wir sind zuerst von Brasilien auf Bern, in Kanton Bern gezügelt und dann in Kanton Zürich. Und bei diesem Theaterstück sind wir direkt von Bern gekommen und ich habe wirklich ganz ein breites Berndeutsch drauf gehabt. Also ich bin der Berner Soldat.
Berner
Soldat. Genau, ganz viele so. und in der Jugend spielerische Szene habe ich immer genossen. Mhm. Und ich habe gedacht, doch, das möchte ich mal ausprobieren. Ich war aber nie in einer Theatergruppe gewesen.
Also es war ein Schulbezug, du hast Schulerfahrung.
Genau, Schulerfahrung, ja. Genau. Cool. Sonst nicht.
Genau. Und warum machst du Impro? Also warum hast du weitergemacht, wenn du ja nur das Hobby gesucht hast?
Mhm. Ich habe einiges ausprobiert, gerade in dieser Zeit. Ich bin dann auch in dieser Zeit von den zwei Impro-Kursen, die ich bei An und für sich gemacht habe, habe ich zum Beispiel mal einen Wochenendkurs in Strasberg, The Method, habe ich mal gemacht. Sehr tief, wirklich Schauspieltechnik, die mich wahnsinnig fasziniert hat. Das habe ich gemacht. Ich bin dann auch zu dieser Klinik-Clown-Ausbildung gekommen, wo wir bestimmt auch noch darüber reden im Laufe des Gesprächs. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe mal auch eine Zeit lang ein bisschen Stand-Up-Comedy gemacht, wo ich faszinierend finde, wo ich liebe. Ich liebe Stand-Up-Comedy, wo aber wirklich auch eine eigene Kunstform für sich ist. Gute Stand-Up-Comedy sieht aus, als ob es improvisiert ist, hat aber sehr viel mit Timing zu tun und ganz klar Wortwahl und wie setze ich, wie formuliere ich einen Satz, wo habe ich Betonung und so weiter. Ich habe es ausprobiert, habe ein paar coole Auftritte gehabt, bin aber immer frustriert gewesen nach jedem Auftritt. Ich habe so ein paar Open Stages gemacht, weil irgendwie, das hättest du besser machen können und das ist gut gewesen. Und was mich an der Impro fasziniert, ist einfach im Moment das zu erleben, was gerade ist. Und ja, ich erinnere mich an gewisse Sachen wieder im Nachhinein. Es gibt auch Sachen, wo ich mich nicht mehr erinnere, sondern ich geniesse einfach das, was ist in dem Moment. Und vor allem das Live-Erlebnis mit dem Publikum zusammen, das ist das, was ich schätze und ich liebe. Das Spielerische. Eben, für mich ist Impro-Theater ein Sport, den ich machen kann. Ich bin als Jugendlicher auch sehr sportlich gewesen. Ich habe Basketball gespielt. Und die schönsten Momente im Basketball sind immer gewesen, wenn man sich blind verstanden hat, wenn man hat können einen blinden Pass spielen. Ich habe gewusst, mein Mitspieler steht dort und das sind super Momente gewesen. Ja.
Weißt du, warum es dich, alles was du jetzt aufgezählt hast, Stand-up, Klinik-Clown, Impro, sind alles so, ich sage es mal, expressive Dinge. Als ob der Bruno, der will was sagen. Warum? Also das ist ja was wenig Leute suchen. Weißt du, warum du sowas gesucht hast?
Ich habe mir mich das selber auch schon gefragt. Warum machst du das so gern? Ich weiß auch, ich mache es gern. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Ich habe, glaube für mich noch keine abschließende Antwort, bis auf, dass ich einfach das Gefühl gern habe, mit Leute zusammen können etwas erleben und zu lachen. Ich liebe es, wenn mir applaudiert wird. Mhm. Es geht mir aber viel, viel weniger darum oder überhaupt nicht darum, dass ich jetzt da stehe, etwas geleistet und komme ich Applaus über. Ich merke es immer selber, zum Beispiel nach einer Show beim Schlussapplaus, dort habe ich einen wahnsinnigen Drang, mitzuklatschen. mit dem Publikum zusammen. Hat schon auch Phasen gegeben in meinem Leben, wo nicht immer so fröhlich gewesen sind, beziehungsweise so etwas wie die Platzangst, die ich angesprochen habe. Das sind schon auch, hatte schon auch Phasen gehabt, wo es ein bisschen schlimmer gewesen ist oder wo es mal ein bisschen zugesetzt hat. Und ich weiss einfach, wie schön es ist, wenn man kann lachen und miteinander kann lachen. Und ich möchte das unbedingt teilen, das ist mein Drang.
Cool, genau. Schön. Es ist gerade ein komplett skurriler Gedanke gekommen, weil ich gestern Abend mit meiner Frau das Staffelfinale von RuPaul's Drag Race Season 16 geguckt habe. Und dank dem Miro von Badums, der hat mich mal auf RuPaul's Drag Race aufmerksam gemacht, so eine heimliche Leidenschaft für Drag Culture und auch Drag Casting Shows habe. Hast du die jemals? Ich habe mir gerade vorgestellt, ich könnte mir den Bruno noch recht gut als Drag vorstellen. Hast du das je gemacht?
Habe ich nie gemacht.
Wenn ihr wüsstet, wie dick der Bruno gerade lächelt, während ich ihm diese Frage stelle.
Ich finde das so lustig, dass du. Ich würde gerne wissen, wieso, dass du dir das
gerade denkst. Weiß es nicht.
Es ist überhaupt nicht. Ich sage da nicht nein, aber ich bin wie selber nie auf die Idee gekommen, das zu machen.
Vielleicht weil. Also du siehst ja in dieser Sendung, siehst du ja die in der Regel Männer, die außerhalb ihrer Figuren und dann innerhalb ihrer Figuren mit diesen massiven Transformationen. Und irgendwie, wenn ich dich jetzt gerade so vor mir hier habe, ich könnte mir dich noch als so einen Mann vorstellen, der sich jetzt gleich 3 Stunden lang schminkt. Und weil sie auch sehr viel darüber reden, warum man Drag macht, warum es Drag braucht und sie reden sehr viel auch davon, eben Freude und Positivität und Ausdruck zu verteilen, dass die Rolle einer Drag Queen wäre, eben Freude und Hoffnung in die Welt zu bringen. Deswegen, also das sagen die in der Sendung, also I don't know, aber ich glaube, ich wünschte mir den Bruno mal als Drag. Das glaube ich, finde ich recht
spannend. Wer weiß, vielleicht kommt Hampshire Manor wieder auf die Bühne und wir könnten die Rolle tauschen, alle miteinander.
Ja. Ja, Bruno, ich sag dir, wenn man Drag, es gibt Dragkurse. Ich würde mit dir mitmachen in
so einem Dragkurs. Das sieht man nicht.
Die zwei Herren geben sich gerade die Hand.
Genau.
Alright.
Eine Assoziation, die ich noch habe, weil du das gerade bringst, ich bin schon auch geprägt in meiner Kindheit und Jugend, halt so die alten deutschen Komiker oder auch Englisch Monty Python, weil du das gerade aufbringst. Ja. Damals in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, auch 80er, Anfang sind 90er, dort war einfach gang und gäbe, dass sich die Männer als Frauen verkleidet haben. Und so ihre Witze gemacht haben. Also ich kann noch schallend lachen über Nummern von Monty Python.
Jetzt, wie schallend lachen man im Moment über, wenn du sagst, deutsche Komiker der 80er und 90er,
kommt mir natürlich
Gottschalk und Hardy, heißt er Hardy Krüger? Mike Krüger.
Und ich verstand das absolut und bin überhaupt nicht auf deren ihrer Seite, was sie für Statements geben. Nichtsdestotrotz hat mich das prägt.
Voll. Aber ich das ist jetzt mal ein kleiner Zeitsprung, meine Damen und Herren. Wir nehmen diesen Podcast auf zu der Zeit, als Gottschalks Buch gerade rausgekommen ist. Wenn ihr es nicht wisst, dann könnte das Dezember gewesen sein, wo er sich ja sehr darüber auch auslässt, wo er, dass er nicht mehr sicher wäre und dass er macht dieses schlimme Zitat, dass er ja Frauen nur dienstlich angefasst hätte. Und ich habe ihm das gesagt, ich erinnere mich noch als Kind, dass mir das unangenehm war. Dass ich fand den Gottschalk, habe ich den wahrgenommen, wahrscheinlich in den End-90ern, frühen 2000ern, ich fand den too much, ohne dass ich jetzt im Nachhinein verstehe, warum. Aber ich fand das damals schon sehr befremdlich.
Spannend, habe ich sicher auch so Situationen gehabt. Und ich sage ganz bewusst auch, eben derartige Komiker oder Bühnenkünstler haben mich geprägt. Auch weit zurück, weil sie einfach auch präsent gewesen sind in den Medien. Und weil einfach alle anderen rundherum geklatscht haben und gelacht haben. Also es ist vor allem ein Mitlachen. Ich weiss noch viel, gerade Otto Walkes habe ich sehr Kassetten geliebt. Gehabt, auswendig gewusst, gelernt, obwohl ich und zum Teil wirklich laut gelacht, ohne dass ich zum Teil manchmal gewusst habe, was eigentlich der Witz ist. Ich habe bei weitem nicht alles verstanden, was gesagt worden ist.
Ja, ja, das finde ich einen spannenden Punkt. Ne? Wie viel hast du dann auch in deiner Kindheit und in der Jugend diesen Humor als Kulturgut wahrgenommen, ohne ihn genau zu verstehen? Und ich finde das auch nicht so problematisch. Ich finde eben, dass das Werk in seiner Zeit zu sehen ist und dass er sollte eben, ich finde, Gottschalk sollte solche Sachen heute nicht mehr sagen, aber ich würde ihn deswegen nicht dafür verurteilen, was vor 30, 35, 40 Jahren war. Ich habe letztens, also schon ein paar Jahre her, als der Bill Cosby, als der Bill Cosby so drunter gekommen ist. Und ich verstehe nicht, warum ich nicht die Bill Cosby Show gucken sollte.
Weil du das jetzt gerade sagst, zum Beispiel, das hat in mir extrem viel ausgelöst, weil ich mit dem Kabelfernsehen Bill Cosby Shows, ich kenne jede Folge, habe ich mindestens 3-mal gesehen. Ja. Und das sind Figuren.
Genau.
Und so, wo ich Figuren wirklich selber dann nicht weiß.
Ja, aber ich habe zu den Figuren eine Beziehung und ich kann total akzeptieren, ich glaube, er ist sogar freigesprochen worden, ich weiß es gar nicht, wie das denn ausgegangen ist, auch noch das Dilemma mit diesem Thema, man weiß dann immer nie, was dann im Nachgang passiert. Ja. Aber dass selbst wenn die Person Bill Cosby es Arschloch war und schlimm war, würde ich das ein bisschen trennen von meiner Erfahrung von der Show, die er ja auch nur ein kleiner Teil davon ist. Man würde ja gerade auch gerade x andere Menschen, also Dutzende, wenn nicht hunderte andere Menschen ihre Arbeit, soll man mitstreichen, weil ein Mensch sich wie ein Arschloch verhalten hat im Privaten. Ich finde das...
Ja. Für mich ist so, das ist so der Unterschied zwischen mir als Kind und Jugendlichen, wo ich das einfach genommen habe und geliebt und gefeiert habe und jetzt als Erwachsener auch durch meinen jetzigen Beruf oder was ich alles gelernt habe, kann differenzieren. Bühnenpersönlichkeiten und private Persönlichkeiten, wo es alles gibt zwischen die Menschen sind komplett so wie auf der Bühne, sind es auch privat, bis hin zu kompletten Unterschieden zwischen Rampensau und Mauerblümchen. Das gibt es alles. Und das ist spannend und auch spannend, Menschen, Bühnenmenschen kennenzulernen.
Das ist ja schon mal an und für sich so, dass manche Menschen genauso sind wie auf der Bühne und manche Menschen im Privaten ganz, ganz anders. Genau. Jetzt kommen wir mal zur dritten Frage, weil wir haben noch ein paar Fragen im biografischen Teil. Bruno, was ist deine All-Time-Lieblingsshow?
Impro-Show von An und für sich.
Es muss keine An und für sich Impro-Show sein, aber es sollte vielleicht eher eine Impro-Show sein.
Impro-Show.
Es darf eine An und für sich
Impro-Show sein. Es wird eine An und für sich Show sein. Und es ist definitiv eine An und für sich Show. Du siehst gerade, ich bin am Überlegen, weil ich habe schon eine Entscheidung gefällt. Ich bin gleich noch am Studieren. Ja, willst du nicht etwas anderes? Ich habe die Entscheidung schon gefällt. Darum sage ich dir, was meine Lieblingsshow ist, nämlich Maestro.
Ha, sehr schön. Das ist dieselbe Antwort habe ich auch. Warum?
Bei dir auch?
Ja.
Ah, schön.
Bei mir ist es auch Maestro.
Ich habe nach den zwei Impro-Kursen, die ich bei An und für sich gemacht habe, habe ich gedacht, so, jetzt könntest du ja mal eine Show schauen, wenn die da immer so erzählen. Und dann habe ich gesehen, da gibt es am Samstagabend gibt's ein Maestro und dann gibt es noch gratis einen Workshop vorweg, wo du einfach kannst gratis Impro machen mit Leuten, die auch gerne Impro haben. Und ich bin an den Workshop gegangen und dachte, ja, nachher gehst du dann die Show noch schauen. Schau mal, was die überhaupt machen. Und ich bin dort bereits schon auf der Bühne gelandet.
Ausgewählt beim ersten Workshop. Das heißt, du hast deine erste Impro-Show gespielt, bevor du deine erste Impro-Show gesehen hast?
Genau. Genau. Das war im Comedy-Haus. Ausverkauft. Vor wie viel haben die Platz?
Um die 200.
200 Leute. Und jetzt kommt es aber, warum es meine Lieblingsshow ist. Das ist der Grund. Ich weiss noch, eben, ich bin dort ausgewählt worden, du spielst mit uns mit und ich weiss noch, wir haben uns vorbereitet und jemand ist noch zu mir gekommen, du, geht's dir gut, bist nervös? Ich so, ja, mal schauen, es kommt alles, es kommt, wie es kommt. Ich habe mich wahnsinnig aufgehoben gefühlt bei allen An- und Fürstlichern, die da waren, allen Leuten, die da waren, einfach aufgrund von dem Mindset, ja, wir machen das. Ich habe mich einfach treiben lassen. Ich weiß noch ganz genau, die Melanie und der Frank sind in der Regie gesessen. Und wir hatten unseren Auftritt gehabt, also als also all Teil, wie sagen wir, all Kontrahentinnen, haben uns aufgeregt, so, jetzt könnt ihr ansitzen, aber du Nummer, ich weiss nicht mehr, welche Nummer ich hatte, ich sage jetzt Nummer 6, bleib gerade mal stehen, und ich bin stehen geblieben. Und dann nehmen wir mal irgendeine Pose rein, dann eine Pose reingenommen, und alle anderen haben nach dies nach ein grosses Bild um mich herum gemacht.
Und man wollte wirklich vermeiden, dass du je Impro siehst.
Bevor genau, ich habe nicht gesehen, was um mich herum geht. Und das hat mich einfach gesehen, hey, es funktioniert und alle rundherum sind da für mich. Und darum auch jetzt nach wie vor, Maestro, funktioniert dann, wenn die Regie und alle Mitspielerinnen einander tragen, dann gibt es eine richtig gute Show.
Mega schön. Ja. Das klingt ja wie ein toller Moment. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Was ist dein Lieblings-An- und Pfirsich-Moment?
Oh. Das hätte natürlich der können sein, was ich gerade gesagt habe.
Das kannst du auch noch benutzen. Ja. Oder du denkst was Neues aus.
Den Moment habe ich immer wieder, ganz speziell ist einer noch in Erinnerung. Grundsätzlich vor jedem Auftritt, den ich da auf die Bühne darf, da im Zollhaus, merke ich, hey, geil, danke, dass ich das machen darf, dass ich Teil von dieser Gruppe sein und auf, rund um mich herum auf so viel Erfahrung zurückgreifen. Das heisst quasi einfach, grob gesagt, immer, wenn ich auf eine Bühne gehe. Einmal speziell, wo wir unsere Show Böse gespielt haben, dort war der Anfang so, gewesen, dass wir uns zu vierte hinter der Leinwand schon mal aufgestellt haben in ein Standbild. Und dann geht die Leinwand langsam raus, auf, das Licht verändert sich, die Musik verändert sich. Und es ist eine wahnsinnige Präsenz von uns Vieren, die da gestanden sind. Und ich bin so da gestanden, habe das Publikum rausgeschaut und drei sehr erfahrene Impro-Spielerinnen um mich herum gehabt. Und wirklich, wirklich gedacht, geil, danke, jetzt geht's los, jetzt darf ich das machen.
Das ist aber sehr schön. Jetzt hast du ja sehr viele erfahrene Menschen um dich herum, aber auch du bist ja dabei, deine Erfahrungen zu sammeln. Da kommen wir auch gleich noch hin dazu. Was ist denn bisher für dich die eine Impro-Weisheit?
Ich habe das gerade letzte in einem Zusammenhang gedacht. Die Weisheit, die ich jetzt gerade wird wiedergeben, ist nicht aus der Impro, finde ich, passt aber ganz und gar. Das ist ein Lied von Mani Matter, der singt auf Berndeutsch, denen, wo es gut geht, ging es besser, ging es denen besser, wo es weniger gut geht. Hast du das verstanden, Gary?
Ich habe es verstanden. Denen es gut geht, würde es besser gehen, wenn es denen es weniger gut geht, besser gänge.
Genau, richtig. Sehr schön. Mit anderen Worten, wenn man es in einer Impro-Weisheit ausdrückt, let the other shine, wenn all die innere Haltung haben auf der Bühne, dann kann man sich wohlfühlen, dann geht es gut. Das heisst, wenn ich mich wohlfühle, kann ich von meiner Sicherheit abgeben, damit sich solche, die weniger wohl sind auf der Bühne, besser fühlen. Ich muss aber auch bereit sein, von meinem Wohlfühlen loszulassen und nicht einfach auf meinem Wohlstand sitzen zu bleiben, sondern etwas zu geben von meiner Sicherheit, damit es den anderen wieder besser geht. Und wenn es denen besser geht, geht es mir auch wieder besser. Das heisst, Improvisation ist für mich die Teamsportart oder das, die Teamkommunikation schlechthin.
Schön. Und jetzt? Wenn du jetzt diese Teamsportart nicht gefunden hättest, Bruno, was würdest du denn machen, wenn du nicht als Improvisateur tätig wärst?
Jetzt darfst du aber wählen oder musst sagen, welche Variante das du haben. Wenn ich nie an den Impro-Kurs gegangen wäre oder wenn ich jetzt einfach nicht bei An und für sich wäre?
Oh, oder Frage. Beides. Ich will beides, natürlich. Komm, beides. Ich bin habgierig, beides.
Ich glaube schon, dass ich das so ein bisschen weiterverfolgt hätte. Vielleicht wäre ich in einer Theatergruppe gelandet. Vielleicht hätte ich dann doch ein bisschen meinen Narren gefressen an der Stand-up-Comedy. Ich glaube, irgendwo so ein bisschen in diese Richtung wäre schon gegangen. Wie gesagt, ich habe ja auch noch mein anderes Standbein als Klinik-Klon. Vielleicht wäre das einfach ein bisschen intensiver.
Aber du hättest den Job als Bibliothekar, meinst du, auf jeden Fall aufgegeben?
Auf jeden Fall kann ich nicht sagen, ich hätte auf jeden Fall, oder wie soll ich sagen, sicher ist ein Luxus, aber ich hätte sicher probiert, das Hobby grösser zu machen. Glaube ich schon, auf jeden Fall. Beziehungsweise, wenn du jetzt wieder einen anderen Bruch oder wenn die andere Seite willst, wenn ich Impro gar nicht kennengelernt hätte oder was ich mir auch noch könnte denken, auch zusammen mit meiner Familie, meiner Frau und meinen Kindern, könnte auch durchweg sein, dass ich Bibliothekar irgendwo in einem fernen Land wäre. Das wäre noch eine andere Möglichkeit.
Du meinst, also, mitten in Brasilien, tief im Amazonas, eine Stunde weg vom nächsten Tag.
Alles. Wir haben, es hat einmal eine Zeit gegeben, wo wir wirklich intensiv geschaut haben, was liegt alles drin. Und die Grenzen sind einmal um die ganze Welt herumgegangen. Ich habe mich mal an der deutschen Schule in Shanghai beworben.
Wow.
Bin auch sehr in die enge Auswahl gekommen. Corona hat dann einen Strich durchgemacht und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht in Shanghai gelandet bin. Jetzt gerade im Moment. Bis hin zu, ich habe mir Stellenanzeigen angeschaut von der University of South Pacific auf irgendeiner pazifischen Insel, wo es auch Bibliothekare braucht an Hochschulen. Und meine Familie und meine Frau ganz begeistert sind. Also so etwas ist durchaus möglich.
Ja, ihr seht, der Bruno ist abenteuerlustig. Das mag in seiner Biografie begründet sein, aber wir sind froh, dass sein Abenteuer bisher zumindest bei uns gelandet ist. Dann schließen wir damit den biografischen Teil ab und kommen jetzt zu Geralds Thema. Du bist gerade dabei, unser Ausbildungssystem durchzumachen, Bruno. Du hast ja, wie vorhin erzählt, das Praktikum beim An und für sich gemacht, im Januar 23. Danach haben wir uns beidseitig entschlossen, nach dem ungefähr halbjährigen, das waren dann 7 Monate, Praktikum weiter zusammenzuarbeiten und bist dann, was wir inzwischen die Junior-Phase nennen, gekommen, die ungefähr 1,5 Jahre dauern soll und die jetzt im Ende Dezember zum Abschluss kommt. Und so verstehen wir ein bisschen unseren Moment, unseren aktuellen Ansatz daran, ImprovisateurInnen auszubilden. Was mich interessiert, für jemanden, der das alles nicht durchgemacht hat, sondern der das eigentlich dann irgendwann versucht hat zu entwickeln, damit andere sich schneller entwickeln können, aber ich habe das selbst nicht erlebt, würde mich interessieren, wo siehst du als einer der aktuellsten die Qualitäten und die Schwächen von so einem System? Vielleicht magst du es ihm auch noch ein bisschen erklären für die Leute, die das jetzt hier hören. Und wie gehst du mit diesen Qualitäten und Schwächen um?
Schön an der Impro grundsätzlich und dann speziell an so einem Ausbildungsgang, wie ich machen darf, ist, ja, dass man Situationen immer wieder, oder immer wieder Situationen zum ersten Mal erlebt. Man hat ganz, ganz viel erste Mal. Und egal wie viel Impro das man vor dem Praktikum gemacht hat oder ich vor dem Praktikum gemacht habe, man wird reingerührt und erlebt ganz viel erste Mal. Und auch jetzt im Juniorship erlebe ich Situationen, wo ich reingerührt werde und einfach, boah, jetzt bist du da das erste Mal. Und es wird auch nachher immer wieder so erste Mal geben. Und ich jetzt, der Bruno ganz persönlich, ich brauche immer so ein erstes Mal. Und innerhalb von dem ersten Mal brauche ich so ein bisschen Sicherheit, wo ich Spielfreude habe oder was es auch immer braucht, egal ob es jetzt ein Kurs ist oder ein Engagement oder halt auf der Bühne zu stehen, wo ich doch aber eine gewisse Handbremse habe, insofern, hey, ich brauche zuerst einmal einen Überblick. Und das brauche ich einmal und nachher ist gut. Genau, also jetzt als Beispiel, ich habe unsere Show «Tod gespielt» schon ein paar Mal spielen und jetzt plötzlich habe ich der Kommissar sein. Hat wahnsinnig viel Spass gemacht. Ich habe aber gemerkt, ich habe so ein bisschen eine angezogene Handbremse und jetzt nach dieser Show, hey, jetzt habe ich Freude, um das zu machen, jetzt kann es losgehen. Von An- und für sich Seite her fühle ich mich sehr aufgehoben in jeder Situation, insofern, dass ich kann, mit jemandem darüber reden, wie das ist. Plus, dass ich eben in die Situationen einfach reingerührt werde. Es ist niemand fragen, hey, willst du das einmal machen, willst du das einmal machen? Sondern ich bin einfach eingeteilt worden. Und für mich passt das genau so. Ich weiss nicht, wie es für andere Leute ist. Und über das, ja, das geht jetzt in dem gerade nicht. Ich habe das sehr geschätzt, dass es einfach mal geheißen hat, du kannst mal da mitgehen, du kannst mit diesen Leuten mitgehen. willst du schon etwas übernehmen oder willst du einfach mal beobachtend zum Beispiel bei einem Kurs dabei sitzen, willst du einfach nur Notizen machen? Also sehr immer im Austausch mit der jeweiligen Person, wo ich dabei irgendetwas erlebt habe. Ich bin jemand, der dann sehr gerne Ja sagt und ausprobiert. Und weiss, dass ich irgendwo Hilfe bekomme. Hat gleichzeitig auch mit sich gebracht, dass man sich Unterstützung, Diskussion, Feedback auch muss aktiv holen. Und das ist nicht immer ganz so einfach, Leute zu holen, die sonst schon schwer beschäftigt sind mit dem ganzen Tagesgeschäft und so weiter. Darf ich jetzt die Person dort holen und so weiter. Ich habe im Praktikum ein Scotty gehabt, Melanie, und ich habe dann jetzt vor kurzem auch noch über eine gewisse Zeit durch einen Götti, den Niki, gehabt, wo wir regelmässig einfach zusammen haben können reden und das hat mir sehr, sehr viel gebracht. So ein bisschen unstrukturiert mich austauschen über das, was gerade läuft.
Aber erzähl doch mal, wie ist bei dir das Praktikum? Jetzt mal so richtig für jemanden, der gar nicht weiß, worum es da geht.
Genau.
Was ist das Praktikum beim An und für sich?
Das Praktikum bedeutet, dass wir in all Bereichen, die wir anbieten, zuerst insofern reinschnuppern, dass man auch einfach mal mitgeht. Allenfalls, ich bin schon sehr stark integriert worden, gerade mit Mitmachen. Teil davon sein. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal, in einem Kurs ist der Assistent Bruno dabei gewesen. Und wenn es irgendwie eine Situation gibt, um etwas vorzeigen oder um eine Gruppe auffüllen, habe ich dann die Gruppen aufgefüllt und habe mit den Teilnehmenden mitgemacht. Und habe mich aber auch zwischendurch zurückgezogen und gesagt, hey, jetzt ist der Bruno am Notizen machen. Bei Shows ist es so, dass man einfach reingerührt wird und auch mitmacht. Und sich reingibt und insofern Verantwortung übernimmt, was die Show auf der Bühne angeht. Rund ums Bühnenwesen herum gibt es ja verschiedene Jobs auch noch, mit der Abend verantwortlich, mit der Kasse, vielleicht auch mal Licht machen. Das ist etwas, was mir sehr etwas gebracht hat. Ich habe nicht oft, aber ich habe auch 2-3 Mal Licht gemacht bei einer Show und man lernt dort wahnsinnig viel. Genau. Und ich weiss, dass es bei mir noch recht fließend war, der Übergang, dass es jetzt, so wie wir aktuell das Praktikum machen, eher einen klareren Bruch gibt, dass Praktikantinnen das erste Mal wirklich nur mitgehen oder mehr einfach nur beobachtend sind und dann in einem zweiten Teil einsteigend. Kann ich beides nachvollziehen. Bei mir war es so, dass ich sehr oft einfach reingerührt worden bin. Mir hat das so gepasst. Ich kann aber durchaus vorstellen, dass es... dass man vielleicht auch bei dem kalten Wasser einmal ein bisschen verschrickt oder ein bisschen mehr verschrickt.
Wie viel Aufwand war das Praktikum für dich?
Ich habe damals noch gearbeitet. Ich arbeite jetzt. Ich habe in meinem gutbürgerlichen Beruf Bibliothekar gearbeitet. Das war schon sehr viel Aufwand gewesen. Ich hatte meine 3 fixen Arbeitstage in der Bibliothek an einer Fachhochschule. Und haben dann alles, was irgendwie frei war, gefüllt mit Improvisation. Es war ein grosser Aufwand gewesen, zeitlich. Du hast schon gesagt, dass ich auch zu dieser Pendler-Crew gehöre und von Chur auf Zürich reise. Es hat viele Entbehrungen gebraucht, oder auch jetzt immer wieder Absprachen mit meiner Familie. Und gleichzeitig, die 3 Tage Arbeiten, die ich dort hatte, habe ich energetisch können brauchen als etwas anderes, weg von der Impro, an eine andere Welt als Inspirationsquelle. Und lustigerweise hat die Abwechslung wie Energie gegeben, obwohl die Woche gefüllt war. In dem Moment. Schlussendlich ist dann wie der Entscheid gekommen, mal, ich möchte Impro gerne so viel machen wie möglich. Und ich möchte das probieren. Und ich habe dann aufs Juniorship hin mich entschieden, nein, Bibliothekar ist schon mal weg. Das Hauptargument ist, dass man bei An und für sich angestellt ist und ein Pensum hat.
Also auch schon als Praktikant, als man angestellt
hat. Genau. Ich meine, bei meinem Praktikum war es noch so, die Stundenzahl ist offen.
Genau. Heute ist es jetzt einfach fix 50% Anstellung mit dem fixen Lohn.
Das ist der grosse Unterschied. Das hat mir Sicherheit gegeben. Mhm. Ich weiss, das und das erwartet mich. Es gibt Möglichkeiten. Und ich habe jetzt auf meine persönliche Situation bezogen gewusst, ich habe einen spezialisierten Beruf als wissenschaftlicher Bibliothekar oder wie man es bezeichnen will. Ich gehe davon aus, dass ich innerhalb der nächsten paar Jahre irgendwie wieder einen Weg zurückfinde. Vielleicht nicht genau die Stelle, wo ich unbedingt will. Mhm. Aber ich habe noch eine Aussicht. Mhm. Ich gehe nicht einfach ins Leere. Mhm. Und das ist mir wichtig, vor allem auch mit der Familiensituation natürlich.
Die Idee vom Praktikum ist ja, dass wir die Erfahrung machen, Leute, die durch Impro-Kurse gehen oder eigene Impro-Erfahrungen machen, die haben vielleicht schon viel sich mit Impro beschäftigt, aber die haben einfach nicht die Menge an Erfahrungen, also an wirklich Kurse unterrichten sowieso, also Leute müssten ja ihre eigenen Kurse organisieren, was relativ selten passiert, oder sie müssen ihre eigenen Shows organisieren außerhalb von uns. Und das doppelte Ziel vom Praktikum ist auf der einen Seite, Menschen diese Erfahrung zu geben. Das ist natürlich dicht, weil ja, beim An und für sich kann man locker auch 4-5 Shows pro Woche spielen. Das ist dann eine normale Woche, da hat man dann noch 2 Kurse dabei und noch einen Seminartag. Das ist halt, was andere in ihrer Hobbyzeit, das ist dann ihr Jahresprogramm an Impro und das kann dann bei uns in der Woche passieren. Mhm. Das ist sehr dicht, denn das ist das zweite Element, ob man mit dieser Dichte und mit dieser Arbeitsweise, die unregelmäßig ist, also nicht die Wochen sind nicht gleich, die Belastungen sind nicht gleich, sie sind nicht an denselben Tagen. Und es gibt durchaus, wie es das bei uns halt auch gibt, dass du abends eine Show spielst in Bonnstetten, die gibt es 23 Uhr und am nächsten Morgen um 7.30 Uhr musst du losfahren, weil du ein Seminar in Luzern unterrichtest. Ja. Das passiert nicht dauernd, das ist nicht der Alltag, aber das ist etwas, mit dem musst du umgehen und dann hast du vielleicht abends nochmal eine Show und das ist dann halt dadurch. Und das Praktikum geht halt auch darum, das zu erleben, ob das eine Arbeitswelt ist, die für einen gemacht ist.
Und das erlebt man durchaus, weil man von an und für sich einfach mitgenommen wird. Selbstverständlich, schon auch immer kann man sich auch wehren gegen den Einsatzplan, selbstverständlich. Aus der eigenen Erfahrung, man wehrt sich eben dann fast ein bisschen wie zu wenig. Ja. Nein, ich will das machen, ich will das auch machen. Und dann lernt man genau das, was du angesprochen hast. Eine Show, wo man, so wie ich jetzt zum Beispiel, wenn ich am Freitagabend den letzten Zug verwische, bin ich um 2 in der Nacht im Bett. Und bin vielleicht am 9 Uhr am Morgen wieder zu Zürich in der Töpferei. Und das muss man einfach einmal mitgemacht haben. Ja. Und man muss offen sein für das. Das ist ja so. Ich habe meine Übernachtungsmöglichkeiten noch bei meinen Eltern im Soilamt, wie du vorher abgesprochen
hast. Gott sei Dank nicht mehr in Brasilien.
Nicht mehr in Brasilien, genau. Oder andere Möglichkeiten. Es ist, ganz konkret, am Sonntagabend hocken wir zusammen, ich und Daniela, meine Frau, und wir machen den Wochenplan und sagen, wer ist wo. Sie arbeiten auch Schicht in einem Altersheim und die Kinder gehen in die Schule und ans Gymnasium und wir müssen wissen, wer ist wann wo und wann nicht da. Und jetzt gerade die letzte Woche habe ich 2-mal auswärts übernachtet, habe dann 3 verschiedene Taschen dabei. Für das muss man offen sein und das Praktikum erlaubt einem das zu erleben. Und ich glaub, das, was du sagst mit der Energie, das muss man erleben. Ja. Ich habe einmal einen Tag gehabt, wo ich unsere Ensembleprobe am Freitagnachmittag, ich habe am Donnerstag irgendwie eine Show gespielt, am Freitagmorgen haben wir Teamsitzung gehabt und am Freitagnachmittag habe ich gesagt, hey, ich kann nicht mehr, ich kann jetzt die Probe nicht dabei sein. Mhm. Und das muss man erleben.
Ja. Ja. Und das ist ja auch das, ja, das ist vielleicht etwas Eigenwilliges am An und für sich. Du hast gesagt, eben, man wird sehr schnell mitgenommen und wir schmeißen aber auch sehr schnell rein, um halt auch Menschen die Erfahrung zu bieten, wollt ihr das oder wollt ihr das nicht? Denn ich glaube auch nicht, dass was bringt, den gerade den Praktikantinnen das Leben in Anführungszeichen zu leicht zu machen und dann entscheiden sie sich vielleicht, ihre Jobs nicht wieder aufzunehmen oder was auch immer. Und dann ist die Realität die, denn ich glaube, was du ja auch im Gespräch bisher schon ein paar Mal gesagt hast, es ist ein sehr, sehr erfüllender Job. Mhm. Es gibt sehr viel Energie, wenn man das, wenn man andere Leute hochheben kann, andere Leute gut aussehen mhm. lassen kann. Aber man muss das können und wollen. Mhm. Wie hat sich das für dich verändert im Juniorship? Also das Juniorship ist ja für uns, wenn wir Ressourcen haben und wenn wir Leute einstellen wollen mhm. und dann würden wir Leute in der Regel für 1,5 bis 2 Jahre befristet anstellen mhm. und sagen, du musst noch kein hervorragender Improvisateur sein. Das ist jetzt, hast du jetzt 2 Jahre Zeit oder 1,5 Jahre Zeit, dich als Improvisateur zu entdecken, dich mhm. Zu finden, wo du Stärken hast, wie du Leute begeistern kannst. Denn das ist nach einem halben Jahr Praktikum, wo die Leute auch immer sehr überfordert sind, natürlich nicht der Regelfall, dass sie danach schon alles sind, sondern mhm. wir sagen, jetzt sind es 1,5 bis 2 Jahre, bis du so ein gesetzter Improvisateur bist, der sich dann die nächsten 5, 7, 8, 10 Jahre zu einem Senioren-Improvisateur entwickeln kann. Mhm. Das ist die Idee, warum wir dieses Juniorship haben, wo wir noch nicht die volle Verantwortung auflegen. Mhm. Wie war diese Zeit für dich?
Mhm. Es war kein grosser Bruch gewesen, es war ein fließender Übergang gewesen. Man hat dann halt wirklich, wie du es gerade sagst, als Praktikant ist man nicht alleine, auch wenn man vielleicht mal alleine bereits schon eine Gruppe führt oder etwas unterrichtet mhm. oder mal ein paar Stunden zusammen ist. Aber gerade so Sachen wie, ich gehe jetzt alleine einmal in eine Schulklasse irgendwo auf Schaffhausen und ich bin der, der dort ist. Ja. Und jetzt gerade das Beispiel, das ich jetzt gerade sage, das ist gut gegangen. Es gibt halt aber auch mal irgendwie einen Workshop, den man gibt, wo man dann alleine ist, wo man wie, wenn man vielleicht einen Frustmoment hat oder etwas nicht ganz so gegangen ist, dann entweder in sich hineinfrisst oder mit jemandem bespricht. Mhm. Und es ist immer jemand da bei einem für sich, wo man Sachen kann besprechen kann. Die Leute fragen auch nach, die Bereichsverantwortlichen, hey, wie ist das Engagement gewesen, wie ist der Workshop in der Schule gewesen. Nichtsdestotrotz, wenn man Austauschbedarf hat oder Redebedarf hat, dann muss man sich den holen. Mhm. Und da muss man auch bereit sein, dazu mhm. den Schritt zu machen. Das ist der eine Punkt. Und was überhaupt nicht... oder was auch fließend ist, aber nicht abgegeben hat, ist, dass wenn ich einen Zusatzaufwand habe bei der Erarbeitung von zum Beispiel einem Kursinhalt, dann ist das nicht so in der Meinung, wie ich früher beim Kanton Graubünden angestellt war, dass einfach jede Minute gezahlt wird, mhm. sondern zum Beispiel, ich durfte einen Bühnenkurs geben, wo mir wahnsinnig viel Freude gemacht hat mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusammen. Weil es mich interessiert hat, inhaltlich, weil ich selber auch mehr lernen wollte zur narrativen Impro, habe ich mich halt selber vertieft damit auseinandergesetzt, um den Kurs erarbeiten. Mhm. Und das hat den Kurs auch besser gemacht. Ist aber in meiner Freizeit gewesen, mhm. sozusagen. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Und das fließt so mit. Genau, also man muss einfach... Man ist streit, man wird reingerührt ins Wasser, es ist ein Rettungsseil da, man muss aber die Rettungsseil auch selber anlangen oder sich fassen und auch vor allem selber schwimmen.
Ja. Ja. Würdest du sagen, dass dieser Weg, den du jetzt beschreitest und dann zum Januar hin... kein Junior, sondern einfach ein Improvisateur sein wirst. Hast du bei dir selbst die Entwicklung gesehen und hat dich das sinnvoll entwickelt oder würdest du sagen, ich hätte sogar noch andere Dinge, glaube ich, gewünscht, gebraucht?
Spannend, ja. 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 Sind zwei Punkte. Einerseits, selbstverständlich sehe ich dass in allen Bereichen immer besser geht und ich mich immer sicherer fühle. Mhm. Und so weiter. Also ja, ich mache eine Entwicklung. Dann ist etwas, was ich auch schon mit dem Niki auch schon besprochen habe. Je länger, intensiver dass man Impro macht, umso flächer wird die Entwicklungskurve. Mhm. Verstehst du das gerade so, wie ich meine? Das Schöne an der Impro ist, wenn man Basic-Kurs macht, dann geht es gerade so auf, hey, wow, das geht ja, das funktioniert ja. Mhm. Ich kann assoziieren, ich kann Geschichten erfinden. Mhm. Und das geht so auf und dann reibt man so auf der Welle und man wird immer besser und besser. Mhm. Und dann plötzlich wird man eben eigentlich schon immer noch besser. Man sammelt seine Erfahrungen, aber es fühlt sich nicht mehr so an wie am Anfang. Und wir Menschen tendieren dann halt dazu, dass sich das anfühlt wie ein Rückschritt oder es geht durch ab. Man muss sich, also eben, es hat bei mir wie einen Moment gebraucht, um zu checken, hey, es ist immer noch die Entwicklung. Und auch wenn mal etwas nicht so gut läuft, wie es hätte sollen, hast du gelernt daraus. Also das gibt es durchaus. Und jetzt habe ich noch einen dritten Punkt gehabt, wo man sich wieder einfällt. Ich bin ein bisschen abgeschweift.
Der kommt bestimmt.
Ja, genau.
Ich habe nämlich sonst noch eine Schlussfrage zu dem Bereich. Wenn jetzt Leute das hören, die sich vielleicht überlegen, hey, ich könnte mir auch mal vorstellen, das Praktikum bei meinem Pfirsich zu machen, weil es mich interessiert, so intensiv zu arbeiten. Jetzt guckt mich Bruno an und sagt, ihm ist ein Punkt wieder eingefallen. Mach du deinen Punkt und ich stelle meine Frage dann nochmal.
Sicher. Was ich auch bei anderen Praktikantinnen von meinem Pfirsich gesehen und vor allem auch bei einfach Mitgliedern von meinem Pfirsich, immer mal wieder irgendwo international an ein Festival zu reisen, einmal außerhalb von der Schweiz oder einfach außerhalb von meinem Pfirsich sich weiterzubilden. Das ist etwas, wo man auch unbedingt muss offen sein dafür, wo man auch soll machen, wo ich bei mir selber gemerkt habe, bei meiner persönlichen Familiensituation, es ist auch schwierig für mich. Also ich habe es bis jetzt nicht geschafft, an ein internationales Festival zu reisen, obwohl ich das unbedingt will. Und das wird auf jeden Fall kommen, aber das ist eine persönliche Situation, die so einfach nicht möglich ist. Genau.
Okay.
Ja, jetzt darfst du wieder.
Jetzt zurück zu dem. Also für alle da draußen, die das hier hören und denken, vielleicht möchte ich auch einmal ein Praktikum machen. Erstens, weil ich vielleicht wissen will, wie es ist, als Improvisateur zu arbeiten oder weil ich vielleicht sogar die Hoffnung habe, irgendwann Teil des an und für sich Kernteams zu sein. Welchen Gedanken und welchen Ratschlag und welche Warnung hättest du für die? Oh. Ich hätte gerne einen Gedanken, einen Ratschlag und eine Warnung. Reihenfolge darfst du selber
bestimmen. Ja. Nehme ich einmal, wahrscheinlich denkt der Gerrit jetzt wieder, das ist ein typisch Bruno-Sicht. so wie ich denke, denkst du über mich. Gedanken tragen. Passt das nicht nur für mich, sondern passt das in mein Umfeld, das ich schätze, den Lebensstil. Also wir spielen an den Wochenenden Shows, dann, wenn die anderen in den Ausgang gehen, dann, wenn die schönen, grossen Konzerte sind im Hallenstadion oder im Letzigrund oder wie immer, dann spielen wir Shows. Wir sind dann unterwegs. Passt das für mich, aber vor allem der Gedanke, passt das für mein persönliches Umfeld, für meinen Freundeskreis und so weiter. Das wäre der Gedanke. Dann hast du gesagt, ein Ratschlag.
Und eine Warnung.
Ja, Ratschlag, machen, tun, probieren. Man kann es einfach nur herausfinden, indem man es ausprobiert. Nicht blindlings einfach rein und alles loslassen. Nichtsdestotrotz machen, ausprobieren, in kleinen Schritt gehen und auch offensiv darauf zugehen, hey, ich will Impro spielen. Also machen. Das wäre der Ratschlag. Und die Warnung ist, Achtung, es gibt auch Frustmomente. Und die Frage ist, wie du mit diesen Frustmomenten umgehst.
Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil ich glaube, es wichtig ist zu erkennen, die Improvisation oder was man von uns sieht auf der Bühne und auf Kursen, man sieht oft nur die halbe, meine ich, vielleicht 70-80%. Und es ist hinten dran, ist Teil des Lernens und Teil des Prozesses des Scheiterns, ist halt auch der Frust. Und ich glaube, was du beschrieben hast, ich meine, das kenne ich in meiner Karriere noch zu gut. Du bist alleine irgendwo ein Seminar machen und du weißt nicht warum, aber es hat sich nicht richtig angefühlt oder noch viel schlimmer, das habe ich mal erlebt. Du glaubst, es war ganz, ganz toll und es kommt ganz, ganz schlechtes Feedback zurück. Und ich glaube, dass das Lernen, mit dem eigenen Scheitern umzugehen, heißt nicht zu vermeiden, dass solche Sachen passieren, sondern das heißt, okay, das tut mir jetzt weh, vielleicht lasse ich es mich auch einfach ein, zwei Tage lang nur wehtun und bin in einer Abwehrhaltung, aber dann, wie gehe ich damit um, wie mache ich damit weiter, was lerne ich daraus? Ja, cool. Dann mit diesen Worten gehen wir zu meinem Lieblingsteil, zum dritten Teil, zu Brunos Thema.
Ja, meine Frage an dich, Gary, ist zuerst einmal einfach ausformuliert. Was ist die Rolle vom Publikum bei Impro-Theater-Shows?
Ja, dass sie zugucken.
Dass sie zugucken. Ich kann gerne noch etwas nachschieben, warum ich auf diese Frage komme.
Ja.
Wie gesagt, ich habe mich mit verschiedenen Bühnenkünsten auseinandergesetzt. Und ja, wenn wir einfach das klassische Theater haben, dann wird das Theaterstück aufgeführt und im besten Fall schaut das Publikum zu und klatscht am Schluss. Und du weißt auch, ich bin als Klinik-Clown, Gesundheit-Clown unterwegs, überhaupt mit der Clownerie. Und dort ist unser oder mein Ansatz, oder nein, überhaupt der Ansatz ist, ein Clown existiert nur durchs Publikum, weil er ständig alles teilt mit dem Publikum, Emotionen, die Handlung, auch wenn Bühnenpartner auf der Bühne sind, auch mit Requisiten, es ist immer ein komplettes Miteinander mit dem Publikum. Mhm. Das sind für mich die zwei Pole. Und ja, die einfache Antwort wäre jetzt, ja, das Improvisationstheater ist irgendwo dazwischen. Ja. Und ich habe mir die Frage gestellt und die Antwort ist für mich nicht befriedigend, dass es einfach nur irgendjemand dazwischen ist. Weil wir brauchen das Publikum in der Improvisation, wir leben vom Live-Event. Mhm. Nichtsdestotrotz kann unser Publikum auch einfach nur zuschauen, am Schluss klatschen, im besten Fall.
Ja, ich glaube, dass die Krux der Antwort ist die Frage, gibt es denn ein Publikum? Oder ist das Publikum in sich eine heterogene Gruppe, die du, ich glaube, mit Show beschrieben und Erfahrungen mit Shows und Gestaltung der Show gewisserweise formen kannst? Ne? Also wenn wir zu Oasis jetzt auf ihre Stadiontour gehen wollten, dann wüssten wir wahrscheinlich exakt, was kommt und wir wären wahnsinnig enttäuscht, wenn die nicht Wonderwall oder Don't Look Back in Anger spielen würden. Das ist sehr wohl definiert. Wenn du es, weiß ich nicht, an die Wagner-Opern, Bayreuther Festspiele gehst, dann weißt du auch, was du bekommst und du weißt auch wahrscheinlich, das ist jetzt High-Society-Publikum und da geht's um Sehen und Gesehen werden. Bei uns, ich glaube, es sitzen mehrere Publika.
Ja.
Plural vom Publikum müsste Publika sein, in dem Raum. Und ich würde sagen, mein Anspruch an eine Impro-Show wäre, dass sie auf der einen Seite relativ klar kommuniziert, was das Publikum zu erwarten hat. Dass sie diese Erwartung im Aufbau der Show, also in dem Beginn der Show, im Einstieg, in der Saaldekor, in der Anmoderation weiter verstärkt. Denn ich glaube, das Publikum sollte, so gut es kann, wissen, was auf sie zukommt. Und dann sollte es die verschiedenen Gruppen einladen. Also ich glaube, als Impro-Show, die konsequent das Publikum nicht zum Co-Autoren macht, also nie fragt und es ist komplett egal und ihr könnten auch nicht da sein, fände ich verschenkt. Und ich glaube auch mit dem geführten Gesellschaftsvertrag, was ist denn eigentlich Impro-Theater im Bruch? Also das heißt, das Publikum sollte zum Teil Co-Autor der Show sein. Durch Vorgaben, durch Bewertungen, was auch immer. Ich glaube, dass du als Publikum aber auch das Recht haben solltest, komplett passiv sein zu dürfen. Finde ich. Ich glaube auch, dass das etwas ist, was ein Teil vom Erfolgsfaktor und vom an und für sich ist, dass wir 200 Leute hier in den Sälen jeden Samstag drin haben, hat was damit zu tun, dass du auch einfach zuschauen darfst und die Angst, dass du involviert wirst, jetzt wie in meinem Worst-Case-Szenario bei Magier-Shows, ich hasse Zauberei-Shows, wo du einfache Leute auf die Bühne holst, dass das hier nicht passiert. Also es gibt sicher die Zuschauenden, die ganz Passiven und es gibt die Einladung zur Chorautorenschaft. Und ich glaube, es gutes Bespielen von diesen beiden Seiten lädt dann die Passiven ein, sich vielleicht mehr zum Co-Autor zu machen und in einer Impro-Show idealerweise sollte es auch darum gehen. Ich glaube, eine Impro-Show in meinem Idealvorstellung, die ist bedingt durch das Publikum, das dort ist. Dieser Akt, den das Publikum macht, um die zu beeinflussen, der muss nicht super aktiv von jedem Einzelnen sein, aber Ich glaube, eine gute Impro-Show dürfte nie gleich sein für ein anderes Publikum. Und ich glaube auch, darüber habe ich ein paar Mal im Podcast gesprochen, meine Einstellung, sie darf auch nicht diesen Anspruch haben. Mhm. Es sollte immer die Show für das Publikum an dem Abend sein. Und auch an dem Maßstab sollte man sie in erster Linie bewerten. Mhm. Dieselbe Show könnte schlecht für ein anderes Publikum sein und großartig für dieses Publikum. Und jetzt, wenn es ja mehrere Publika sind, was ist denn dann dieses Publikum? Das ist diese Gruppe, die an dem Abend entsteht. Mhm. Und das ist die dritte Aufgabe. Wir haben die Aufgabe, dieses Publikum zusammenzubringen. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was im zumindest 2024 Impro so ein bisschen abgenommen hat im Vergleich zu dem 2008-09 Impro, wo Warm-ups sehr viel intensiver waren, weil es geht nicht darum, dass Leute warm werden. Das ist silly, das ist eine Sportmetapher, die übernommen wurde. Es geht überhaupt nicht darum, dass die warm werden. Es geht darum, dass die auf der einen Seite zu einer Einheit oder zu einer engeren Gruppe werden. Und dass sie sich trauen, zu Co-Autorinnen zu werden. Also dass sie sich trauen zu bewerten, dass sie aus dem erlöst werden, sie müssen passiv sein. Das würde ich sagen, ist unser Verhältnis in dieser Kommunikation. Aber ich würde dem Publikum überlassen, ihr müsst nicht. Ihr dürft. Ihr dürft einfach nicht stören. Das finde ich auch nicht okay. Als Publikum, wenn ich sage, ich nutze meine Co-Autorenschaft in dem Hinsicht, dass ich zu einer Provokateurin oder zu einem Dauerclown werde, dann störst du wieder die Gruppe. Dann verlässt du die Gruppe, dann erhebst du dich darüber und das, jetzt trinkt das Wort drastisch, sollten wir sanktionieren. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob ich eine Frage beantworte, aber das sind meine Gedanken zu Publikum.
Ich weiß, wie du funktionierst. Das sagst du von dir selber immer, dass du das im Reden entwickelst. Mhm. Und das klingt für mich alles sehr schlüssig. Ich habe wie Folgefragen. Ein Teil ist, oder ja, es geht ein bisschen zusammen. Das ist ja, das haben wir bei An und für sich so auch schon diskutiert und so ein bisschen unseren Ansatz, wir gehen nicht einfach und nehmen jemanden Freiwilliges aus dem Publikum.
Nein, also die freiwillig wurde gerade in Anführungszeichen gesetzt.
Genau,
das heißt, du bist nicht freiwillig, sondern jemand zeigt auf dich und sagt, komm doch du mal auf die Bühne.
Genau.
Wer das macht, wenn das jemandem passiert, dürft ihr euch bei gerald@firsi.ch beschweren. Ich möchte das nicht.
Du, wo doch auch internationale Erfahrung hast mit Impro, gibt es Unterschiede?
Ja.
Ist das etwas speziell Schweizerisches?
Ich weiß nicht, ob das schweizerisch ist, aber es gibt Unterschiede. Ich habe ja auch das Glück, dass meine Nachbarin, die ist Britin und ich habe mich mit der mal unterhalten über auch so britische Humor und Comedy. Sie sagt, also du gehst nicht in England in eine Comedy-Show, ohne damit zu rechnen, dass sie sich, man nennt das ja je nach Genre, readen, riffen, dass sie sich über dich lustig machen könnten. Mhm. That is part of the fun. Sie liebt das, wenn das anderen passiert und der Preis dafür, es könnte auch mir passieren. Mhm. Will sie das? Nicht unbedingt, aber ich muss es halt in Kauf nehmen. Also ich glaube, es gibt natürlich Kulturen, in denen das total akzeptabler ist und Teil der Comedy-Kultur ist. Das sind sicher Kulturen, die eher Comedy oder Kabarett-Background haben. Ich würde sagen, unsere Kultur, die wahrscheinlich irgendwie noch verankert, ist das ja alles Theater. Und im Theater ist das nicht normal. Im Theater sitzt du im dunklen Raum. Und wenn ich zum Beispiel sehr auch über das Entstehen der amerikanischen Impro lese, dann ist es halt sehr viel, das amerikanische Impro kommt aus der amerikanischen Theaterkultur, die sehr viel mehr Kabarett, Burlesque, Zirkus, The Last Showman, das ist deren Theatertradition. Ne? Shakespeare war in England und die deutschen Klassiker waren in Deutschland, die Amerikaner hatten das nicht. Das wurde zwar da auch aufgeführt, aber das war nicht original. Und dort ist das, glaube ich, ein involvierteres Publikum. Und was mir in den USA vor allen Dingen sehr aufgefallen ist, du gehst in eine Show, um sie geil zu finden. Also die Leute wollen das toll finden, weil sie verbringen jetzt ihren Abend, sie zahlen Geld dafür. Und warum soll ich das doof finden wollen? Und ich würde behaupten, dass unsere Kulturkreise, ich nehme den Deutschen und den Österreichischen nicht ganz raus, und ich mag sie nicht gegeneinander bewerten, weil ich kenne dann auch nur Zürich und was sagt mir denn Zürich auch über die Schweiz? Da gibt es dann schon ein vielleicht ein bisschen eher aus dem elitären Theater, ja mal schauen. Ja, mal gucken, ob denn das auch meinen Ansprüchen genügen wird. Nicht alle, aber ich glaube, das gibt es einfach noch so als Grundansatz, wo ich wirklich weiß, in Amerika auch, dass du konntest machen, was du wolltest, weil die Leute wollten einfach unbedingt eine gute Zeit haben. Und das habe ich für die Impro positiver gefunden. Das hat, finde ich, jetzt könnte man sagen, ja, da muss man ja gar nicht so gut Impro spielen, weil mach, was du willst, sie drehen durch. Aber ich habe mit die besten und breitesten und tiefgängigsten ImprovisateurInnen dort erlebt. Weil ich glaube, und das ist ja, was die Impro auch sagt, auf Vertrauen und Bestärkung hin wirst du immer besser. Und nicht mit Kritik und scheitere ja nicht oder mach ja keinen Fehler. Also ich glaube, ja, es ist anders. Hat, glaube ich, sehr was mit den lokalen, regionalen Kulturen zu tun und welche Art von Theater- und Comedy-Background einfach in der Kultur vorherrscht.
Gibt auch, wenn wir jetzt an eine Show denken, aus deiner Sicht gewisse Limiten, was wir ja bei uns schon haben, auch wunderbare Möglichkeiten da im Theater im Zollhaus, je nachdem, wenn wir sehen, es ist eine kleine vorverkaufte Billettzahl, man könnte die Bühne auch mal runterverlegen oder überhaupt den ganzen Bühnenraum verändern. Wenn man sieht, hey, ist voll, dann ist voll, dann sind wir auf der Bühne. Gibt's Limiten vom Umfang für Impro? Ich weiss, es gibt Impro-Shows auf Kreuzfahrtschiff. Kann man Improvisation auf der Straße machen? Kann man Improvisation vor 2000 Leuten machen?
Also können geht alles, glaube ich. Ich habe mal in den WEF, heißt WEF,
ne? Davos.
Ja, ja. WEF, in den WEF-Hallen gespielt, vor allen Lehrern des Kantons Graubünden.
Oh, wow.
Das war so, ich glaube, 4.000, 5.000. So. Also das war natürlich dann, wir waren auf einer riesigen Bühne, aber das war natürlich vor allen Dingen reproduziert über Aufnahmen und Leinwände und gewisse Lehrpersonen haben uns dann einfach über die Leinwände gesehen. Ich glaube, dass die Größe nach oben, wenn du das visuelle und das auditive Element gut einfängst, könnte ich mir sagen, das könnte uneingeschränkt sein. Es muss einfach für das Publikum immer noch unmittelbar sein und der Fokus muss da sein. Und ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ich meine, du und ich sind ja beide gerne in Fußballstadien. Ne? Und wenn dann da so 25 oder 12.000 Menschen sind, das führt halt nicht zu einem, alle fokussieren sich auf dasselbe, sondern der Fokus ist ein bisschen überall und dann gibt's halt mal den Schrei der Ultras, die dir darauf hinweist, oh, da wäre jetzt was passiert. Und ich glaube, auch bei einem Konzert bedarf es schon sehr viel, dass wirklich alle Menschen im Konzert jetzt fokussiert sind und nicht mit ihrer Nachbarin oder ihrem Nachbarn kurz reden. Und das erlaubt halt die Impro nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, es gibt irgendwo eine Personengrenze, wo einfach die Aufmerksamkeit ganz natürlicherweise wegdiffundiert. Aber das steht, glaube ich, im Verhältnis von Menschen zu, wie es ihnen kommuniziert wird. Das kann ja auch mit 30 passieren, wenn der Raum furchtbar ist, dass die Aufmerksamkeit weggeht. Und das wäre jetzt meine Antwort zur Frage Straße. Ich habe mit Harry Olli, haben wir eine Zeit lang viel versucht, Impro auf der Straße zu machen. Ich glaube nicht, dass das nicht geht, aber ich kann es nicht. ich glaube sowieso allgemein, Straßenkünstler sind bewundernswert dafür, wie sehr sie, wenn sie gut sind, den Fokus halten und auf sich ziehen können und das aufrechterhalten können. Und die Impro ist so abhängig vom Fokus. Das ist ja so ein Unterschied zur Musik. Musik kannst du rein und raus grooven und das kann dich bewegen und da musst du nicht deine gesamten Ohren und Augen und alles darauf konzentrieren, sondern das kann hinterher bei passieren. Deswegen ist Musik eine super Sache für Partys und Bars und Impro ist eine ganz schlechte Sache. Es geht bestimmt, aber du musst das richtig gut können. Und ich glaube, um das zu können, muss man so eine krass geile Mischung haben zwischen in die Aufmerksamkeit von Menschen einzudringen, die das eigentlich gerade nicht wollten, aber es so zu machen, dass sie es jetzt wollen. Und das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich Straßen, vor allem so Breakdancer und so Straßenmagier gesehen habe. Ich dachte, mein Herz, ich will auch gucken. Ich wollte an dir vorbei, aber jetzt will ich gucken. Ich würde dazu abschließend Folgendes sagen. Ich glaube, vielleicht erinnerst du dich an den Satz, ich habe ihn sicher schon ein paar Mal gesagt. Es gibt nicht zu wenig Publikum. Es gibt nur zu laute Shows. Und ich glaube, dass das ist die Kunst. Deswegen sollten wir, wenn das Zollhaus 14 Reservationen hat und wir erwarten 20 Zuschauende, sollte jede Show unten spielen, weil wenn 20 Leute in dem großen Saal sitzen und vier Leute auf einer viel zu großen Bühne und dann gibt's am besten noch einen mit Bass beladenen Jingle und eine Lichtshow, dann fühlen sich, glaube ich, die 20 Menschen wie Zwerge in einem Riesenhaus und das ist unwohl. Wenn du aber dann sagst, okay, wir setzen euch auf die Tribüne und wir spielen auf dem Boden und wir begrenzen den Raum und obwohl wir in einem größeren Raum sind, erschaffen wir einen Raum, der unserer Menge angepasst ist. Und das können wir eben, wenn sich die Leute trauen, öfter abseits der Bühne zu spielen. Dann haben wir diese Augenhöhe. Und dann fühlt es sich auch viel weniger awkward an, als wenn du alleine im Hallenstadion bist. Nicht, dass jetzt das bei uns so die Dimensionen werden, aber du verstehst, was ich meine. Und ich glaube, Shows haben nie zu wenig Menschen. Harry Olli hat mal am Cabaret Voltaire vor 2 Menschen gespielt. Das war ein Paar. Und was haben wir gemacht? Wir sind dann vor der Show auch wirklich zu ihnen hingegangen und gesagt, hey, ihr seid zu zweit. Wir machen wirklich gerne für euch eine private Show. Und wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr auch gehen. Und sie haben gesagt, sie möchten das gerne machen. Dann haben wir sehr eng mit ihnen uns unterhalten und wirklich für sie mit ihnen eine Show gebaut, wo wir immer wieder sie auch angesprochen haben, wie wollt ihr es jetzt, dass es weitergeht? Und wir haben diesen Moment genutzt. Und deswegen habt keine Angst vor 8 Zuschauern. Habt einfach vermeidet, dass ihr eure Show, die ihr gedacht habt, könnte 100 haben, einfach genauso durchzieht. Wenn es wenig sind, dann begrüßt man die Leute direkt. Dann kann man auch immer mit ihnen reden. Dann kann man auch sagen, hey, ihr seid nur zu 12. Wie wäre es, wir machen nicht 2 Stunden, sondern wir machen vielleicht 70 Stunden ohne Pause, 70 Minuten ohne Pause und dann ist das ein gängiges Gefühl. Dann gibt es nicht diesen Spannungsaufbau, Spannungsabfall in der Pause, den jetzt diese 12 Leute wieder hochholen müssen, diese Spannung, sondern wir machen das einmal durch. Und ich glaube, das wäre für mich die Kunst. Es gibt nicht zu wenig Publikum. Es gibt nur zu laute Shows. Es gibt auch zu leise Shows. Das gibt's auch. Aber das passiert, glaube ich, in der Impro selten. Aber vor allen Dingen gibt es zu laute Shows, die das Publikum wegblasen und sagen, ihr hättet eigentlich mehr sein sollen. Und das ist ja das Schlimmste, den wenigen, die kommen, dann sagen, ihr hättet mehr sein sollen. Und Improvisateure, das sage ich als Geschäftsführer und ich habe das immer gut gekonnt. Ich möchte ein volles Haus bis eine Stunde vor der Show. Und dann ist es mir komplett egal. Es spielt für mich als Improvisateur keine Rolle, ab dem Moment, ob es 200 oder 4 sind. Ich spiele für alle, die da sind. Und ich finde übrigens auch, wir hatten das zumindest, als ich mit der Impro groß geworden bin, gab es diese Regel, man solle nur Show spielen, wenn mehr Leute im Publikum sind, als auf der Bühne stehen. Ja, das war so eine irgendwie aus irgendwo hergezogene Regel. Wenn du zu 5 bist und es sind nur 4 Zuschauer da, dann machen wir es nicht. Ich sag, was einen Blödsinn. Also, wenn du sie mit on board nimmst und sie nicht in die Co-Kreator-Rolle zwingst, sondern in die Option mit Co-Kreator oder Konsument, ich glaube, das sind die Limite. Es braucht den Fokus, es braucht Sichtbarkeit und Hörbarkeit und sie dürfen sich nicht so ganz fehl am Platz fühlen. Weil das ist auch, deswegen brauchte die Webhalle auch die Wiederholungen, weil, weiß ich nicht, wenn du da einfach so 2 winzige Punkte in der Entfernung gesehen hättest, dann hätte es sich ja nicht so angesprochen, dass du auch den Fokus gibst. Und übrigens, es gibt riesige Impro-Shows. Also in London gibt es Impro-Shows in Konzerthallen so für 10.000, 15.000 Leute. Also es werden immer mal wieder so Improviser/Comedians aus den USA vor allen Dingen nach London gebracht und die spielen dort in riesigen so Theater-11-Größen. Es ist überhaupt kein Grund, dass das nicht passiert. Und ich habe mich mit jemandem unterhalten, der da in so einer Show war. Ich kannte den Improviser selber nicht. Und er hat gesagt, es ist eben schon noch ein Kick, wenn um dich herum 8.000 Leute lachen. Und das ist dann wieder dieser Effekt von, ich finde das eigentlich auch, wie du vorhin erzählt hast, ich lache jetzt auch einfach mit. Ich finde es auch einfach geil. Wenn es 8.000 geil finde, finde ich es auch geil.
Schön, danke vielmals. Wenn ich das auf mich beziehe, ich glaube, so habe ich an und für sich erlebt auch, dann doch auch Shows schauen und dann mehr reinrutschen. Und das sehe ich auch bei unserem Publikum, denen, wo es gefällt, die tragen das raus in die Welt und nehmen dann wieder Leute mit. Ich glaube, das funktioniert bei uns sehr gut, weil ich aus meiner Sicht die Mehrheit vom Publikum sich wohlfühlt, aufgrund von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Und wir haben ja ständig Publikum, das noch nie eine Impro-Show gesehen hat. Das fragen wir ja manchmal auch ab.
Voll.
Und ich finde vor allem auch das wichtig, was du gesagt hast, man darf auch einfach schauen.
Ja.
So weit.
Und ja. Man darf es auch nicht cool finden. Mhm. Ich habe sehr, sehr enge und sehr liebe Freunde, die auch schon mal erwähnt wurden im Podcast, die sehr selektiv Impro gucken.
Ja.
Und zwar ehrlich gesagt nur dann, wenn gewisse Personen spielen. Mhm. Und sie finden andere Personen ganz furchtbar. Und es gibt Menschen, die es Fremdscham-Thematik haben. Ich möchte es jetzt nicht Problem nennen, aber sehr Thematik haben, für die das unangenehm ist. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil des Publikums. Das Publikum, da war Johnston ein großer Verfechter für, das Publikum davor zu schützen, dass es sich unwohl fühlen muss. Und ja, ich glaube, das machen wir nicht schlecht. Ich glaube, Johnston war da radikaler mit seinen ganzen Elementen, die er bei Theatersport und Maestro eingebaut hat. Aber wir versuchen schon darauf zu achten, dass wir auch sagen, selbst wenn ihr nur Zuschauende oder Co-Kreatoren sein möchtet, wir versuchen alles zu vermeiden, dass ihr in so eine peinliche Berührtheit reinkommt, die natürlich passieren könnte, aber wir versuchen das zu vermeiden, durch Haltung, durch Rahmen, durch Formen und durch wie wir spielen. Mhm. Und man muss sich um die Improvisateurinnen auf der Erna-Pfirsich-Bühne nie Sorgen machen. Keine Sorge, die geht's allen gut. Das sind fast alles Profis. Und die können alle auch damit umgehen, wenn Sachen gerade überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Ja.
Genau. Schön.
Cool. Ja, Bruno, dann sind wir am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast.
Danke dir vielmals.
Ich habe selbst sehr viel über dich gelernt, weil ich bin mir nicht ganz sicher, aber das wirst du mir beantworten können. Hast du je einen Kurs bei mir gemacht?
Nein.
Eben, ne?
Moment, Entschuldigung. Corona, Online-Geschichte und Theorien der Impro, ja, wo genau passt hat, dass das online war, ja. Weil das, so wie ich gelehrt habe, ich bin auch studiert, ja. Das ist, kann ich allen empfehlen,
aber,
ist
ein sehr guter Kurs. Vielen Dank, aber wir haben uns nie so, eigentlich sind wir uns auf der improvisatorischen Ebene, ich habe immer nur von Bruno gehört, ja. Und mir wurde gesagt, den müssen wir nehmen, deswegen ist es mega schön, dass du jetzt bald seit 2 Jahren da bist, aber du bist eigentlich für mich noch eine der unbekannteren Personen im Erna-Pfirsich.
Das heißt, ich hock mal bei dir in den Kurs rein.
Wenn
vielleicht mit einem angeklebten Schnauze.
damit ich dich nicht wahrnehme. Alles klar. Gut, dann ist es jetzt Zeit für mich, mich herzlich beim Dani Giga für die Musik zu bedanken, bei Valentina Scheibieler für die konzeptionelle Hilfe beim Podcast. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast vielleicht abonnieren wolltet. Das würde uns schon freuen. Dann verpasst ihr keine der wöchentlich erscheinenden Folgen. Und dass ihr auch gerne mal in einen unserer anderen Podcasts, zum Beispiel den Impro for Business Podcast, reinhört. Folgt uns doch auf Social Media, wie zum Beispiel Instagram oder in unserem WhatsApp-Channel, um noch viel mehr über das Erna-Pfirsich und über den Bruno und über das Arbeiten und Leben als Improvisateur zu erfahren. Und ich hoffe natürlich sehr, dass ihr auch nächste Woche mit dabei seid, denn das war's mit der heutigen Impro-Lounge. Vielen Dank, Bruno.
Danke.